Die klassische Suche wird mehr und mehr durch KI-Systeme ersetzt und mit Geo versuchen Unternehmen, dort wieder sichtbar zu werden. Darum geht's heute. Willkommen zu KI-Köpfe. Ich bin Paul Elvers, Chief AI Officer der Funke Mediengruppe und ich spreche heute in diesem Podcast mit Magdalena Müß. Sie ist Geschäftsführerin von Klarneo, die sich als Unternehmen auf SEO und Geo spezialisiert haben. Viel Spaß mit der Folge. Magdalena, ich frage ChatGPT, wer ist Expertin für Geo in Deutschland? Wirst du genannt? Und wenn ja, warum du und nicht jemand anders?
Ja, sehr gute Frage. So einfach lässt sich das nicht beantworten. Okay. Also gehen wir mal davon aus, du nutzt ChatGPT als KI-System. Dann wäre jetzt für mich die erste Frage, bist du eingeloggt oder nicht? Das ist ein Unterschied. Mhm. Welchen Account hast du, wenn du eingeloggt bist? Das ist ein Unterschied. Generell kannst du aber auch ein Prompt 5-mal hintereinander fragen und du kriegst immer eine andere Antwort oder zumindest in Teilen eine andere Antwort. Und da kommen wir schon zu einem sehr, sehr großen, großen Herausforderung, die wir haben in dem Bereich, nämlich, dass die Erfolgsmessung sehr intransparent ist. Mhm. Also die Ergebnisse, die Antworten von den KI-Systemen sind sehr volatil, personalisiert natürlich auch. Wenn du eine Suchhistorie hast, bekommst du andere Ergebnisse. Ja. Und du bekommst auch für den gleichen Prompt bei jedem Sprachmodell oder bei jedem KI-System eine andere Antwort. Mhm. Also ich vermute, mal werde ich genannt und mal nicht.
Okay. Am besten gehen wir nochmal 3 Schritte rückwärts und versuchen mal auseinander zu friemeln, was in dieser Frage alles steckte. Ja. Du arbeitest bei Klarneo, bist Geschäftsführerin und ihr seid mittlerweile Experten für das Thema Geo. Mhm. Geo steht für Generative Engine Optimization. Vielleicht kannst du ja mal für diejenigen, die diesen Begriff noch nicht kennen, kurz erklären, was es damit auf sich hat.
Ja, also ganz grob gesagt geht es darum, dass wir in den Antworten von KI-Systemen wie ChatGPT oder Gemini oder den Google AI Overviews, dass es in dieser Disziplin darum geht, dass Marken oder Personen oder generell Entitäten dort erwähnt oder zitiert werden. Mhm. Das ist der Grundgedanke von diesem Marketingkanal.
Und Geo hat sich ein Stück weit ja abgeleitet durch das SEO, das Search Engine Optimization, könnte man sagen. Oder wie betrachtest du das?
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es sich abgeleitet hat. Okay. Sie bedingen sich. Also Google hat offiziell zum Beispiel vor wenigen Tagen erst auf einer Konferenz gesagt, gutes SEO sorgt automatisch dafür, dass du auch gutes Geo machst. Mhm. Aber es gibt in dem Bereich auch ganz viele Unterschiede. Also die Kanäle funktionieren nicht gleich. Es sind ja zum Beispiel, wir haben Plattformen, die wir für beide Kanäle bespielen können. Google.com zum Beispiel. Wenn ich auf dieser Plattform bin und dort ein Keyword eingebe, bekomme ich ja in den jetzt häufig AI Overviews. Das ist also die Zusammenfassung mit KI. Meistens ganz oben. Manchmal sind noch Anzeigen oben drüber. Das heißt, und darunter kommen dann die organischen Ergebnisse. Hier haben wir also eine hybride Form, eine hybride Plattform. Wir haben unten die SEO-Ergebnisse und oben ein KI-System, also das, was wir mit Geo bespielen. Mhm. Dann gibt es aber auch Plattformen, wo nur das eine stattfindet. ChatGPT ist rein auf Geo, also eine reine Geo-Plattform. Deshalb ist es, ich würde sagen, es ist in Deutschland oder auch weltweit wahrscheinlich, ist das Thema Geo so relevant geworden ab dem Zeitpunkt, wo in den organischen Suchergebnissen auf einmal auch KI erschien. Weil wir hatten vorher natürlich ChatGPT, gab es schon lange vorher, wurde sehr viel auch genutzt zu, um so effizienter zu werden, Prozesse zu optimieren, Sachen zu kreieren. Also erstell mir ein Gedicht für meinen Sohn zum Geburtstag oder irgendwas. Aber als es dann angefangen hat, sich zu vermischen, die Plattformen, dann gab es einen gewissen Konflikt für SEOs, weil dann auf einmal Reichweite von unseren, sage ich jetzt mal, Ergebnissen dann abging und wegging. Mhm. Und es ist zum Teil das Gleiche, aber zum Teil auch was ganz anderes.
Okay. Und für wen ist das Thema Geo wichtig?
Prinzipiell erstmal für jeden, würde ich sagen. Also es gibt, glaube ich, wenig Geschäftsmodelle, wo Geo nicht relevant ist. Wir werden bestimmt gleich über Publishing sprechen als ein Thema, wie relevant Geo dort ist. Was wir aktuell sehen, sehr relevant ist es auf jeden Fall für Marken und Brands, den Bereich, weil das eben Seiten sind, die sehr gerne zitiert werden und referenziert werden in den KI-Antworten.
Ja. Und du hast es eben schon ein bisschen angesprochen. Geo gibt es noch nicht so lange, diesen Begriff und auch eigentlich das, was es meint, gibt es ja eigentlich erst, seitdem es auch diese KI-Antwortsysteme gibt. Was ist denn deine Wahrnehmung? Wie bewusst ist dieses Thema schon bei Unternehmen, die das potenziell nutzen können? Also haben wir es hier zu tun mit einem Phänomen, wo eigentlich die wenigsten wissen, dass es sie betrifft, oder ist es eigentlich etwas, wo du sagst, im Markt herrscht schon ein gutes Bewusstsein darüber? Mhm.
Also jetzt in rein meiner Wahrnehmung ist es ein Thema, was sehr stark in der Wahrnehmung ist, im Marketingbereich, für den Marketingkontext. Bestimmt ist das jetzt im Laufe von 2025, hat es eine bestimmte Aufmerksamkeit bekommen. Der Kanal stand auch ein bisschen in Kritik, dass er ein zu großer Hype ist und zu viel verspricht, als er am Ende wirklich bringt. Aber es haben viele Unternehmen, viele Marketingtreibende auf dem Schirm. Nicht alle setzen es schon um. Ich glaube, da ist es sehr differenziert. Einige sind die Vorreiter, die testen. Auch einige von unseren Kunden waren schon sehr früh bereit, einfach Tests zu machen, obwohl wir noch gar nicht genau wussten, was bringen die Tests, was müssen wir überhaupt machen. Andere sind eher in abwartender Haltung und schauen sich, glaube ich, erstmal an, dass es so die ersten großen Erfolgscases gibt.
Und warum ist es wichtig für Unternehmen, da jetzt drauf zu setzen? Also man könnte ja auch sagen, bei ChatGPT, da werden eher so Fragen rund ums Leben gestellt oder das interessiert mich jetzt gar nicht vornehmlich. Aber warum glaubst du, ist es wichtig, dass man das ernst nimmt?
Also man muss sich einfach fragen, ob man es sich lohnen kann, als Unternehmen sich nicht damit zu beschäftigen. Meinung nach, ja, die Plattformen sind etabliert, sie werden nicht mehr weggehen. KI-Systeme werden weiter bestehen, werden aktuell schon sehr viel genutzt, natürlich gerade auch von jüngeren Leuten, die eben da sehr intuitiv mit neuen Systemen auch umgehen können. Wir sehen, dass sehr viele Suchen darüber passieren, dass auf jeden Fall auch aus der Marketing-Sicht da schon große Potenziale abgegriffen werden können. Also man muss sich fragen, was ist der Case, dass man es nicht nutzen soll? Also ich würde mich gar nicht fragen, warum sollte ich es machen, sondern eher andersrum, warum sollte ich es nicht machen? Es gibt bestimmt Edge Cases, wo man sagen kann, das ist etwas, was vielleicht nicht so relevant ist, wo man nicht investieren sollte. Aber in den meisten Fällen würde ich zumindest erstmal eine Strategie mir erstellen und gucken, inwiefern es relevant sein kann für mich, dieser Kanal. Und wir haben ja auch schon Mischformen. Wir haben eben dann auch schon diese Plattformen, die nicht mehr nur Geo sind, sondern Google, wo eben auch Paid drauf bespielt wird, Organic drauf bespielt wird, also SEO und jetzt auch Geo. Und das ist ja eine große Strategie, die man dann eben zusammen sich auch betrachten muss als Marketingtreibender.
Du hast eben gesagt, Google hat vor kurzem gesagt, wer gutes SEO macht, der wird auch gut im Geo sozusagen abschneiden. Also wer in der klassischen Suche gut auffindbar ist, könnte man, glaube ich, so sagen, der wird auch in den KI-Ergebnissen gut sichtbar sein. Ich vermute, das gilt dann vor allen Dingen für die Google-KI-Produkte wie AI Overviews oder auch wahrscheinlich Gemini. Trotzdem ist es ja so, dass SEO und Geo sich unterscheiden. Also vor allen Dingen aus der Nutzerperspektive, würde ich jetzt mal erstmal sagen. Also die klassische Suche bei Google, wie wir sie in der Prä-KI-Ära kennen, die hat ja mit den Linklisten sozusagen hat geendet und von dort aus begann der Absprung auf die Seite desjenigen, der sozusagen hoch rankt. Wenn wir auf die KI-Systeme schauen, sieht es ja ganz anders aus. Mhm. Also wir sehen deutlich weniger Referrals, wir sehen deutlich weniger Klicks auf Links, die angezeigt werden. Wir sehen zum Teil ja auch, dass Links vielleicht gar nicht angezeigt werden, sondern Quellen nur sozusagen genutzt werden, ohne dass sie referenziert werden. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht mal sagen, was sind eigentlich die wesentlichen Unterschiede zwischen Geo und SEO?
Ja, gerne. Ich glaube, wir müssen da nochmal reingehen, wie die Systeme funktionieren.
Ja.
Also Google, die Suchmaschine, funktioniert so, ich gebe ein Keyword ein, also vereinfacht gesagt, ich gebe ein Keyword ein, dann läuft im Hintergrund ein Prozess, es Die Plattform Google hat ja einen riesengroßen Datenindex, wo sie abfragen anhand von bestimmten Kriterien, was sind jetzt die bestmöglichen Ergebnisse für dieses Keyword. Und dann gibt es eine Linkliste, die 10 blauen Links, die wir kennen. Sind nicht immer 10, manchmal sind es auch weniger, weil auch noch andere Elemente mit eingeblendet werden. Aber diese Links kennen wir, dann kann man draufklicken und kommt auf die Seite.
Kennen wir eigentlich seit 20 Jahren oder sowas.
Ja, ne? also ich glaube, Google gibt es seit über 30 Jahren wahrscheinlich. Aber ja, also richtig im Fokus ist es seit 20 Jahren. Und die KI-Systeme funktionieren unterschiedlich. Und das ist auch das, was wieder diesen Kanal komplex macht, weil es ist nicht, die funktionieren nicht alle gleich. Also schauen wir uns das mal an. Wir haben die reinen Sprachmodelle, die LLMs. Das wird gerne verwechselt mit den KI-Chatbots, aber ein reines Sprachmodell, GPT-5 zum Beispiel, die Antwortgenerierung basiert nur auf den Trainingsdaten. Mhm. Also das Sprachmodell wird gefüttert mit Wissen und basierend auf dem Wissen kann dieses System eine Antwort generieren, auf Wahrscheinlichkeit basierend. Mhm.
Frühe Nutzer erinnern sich vielleicht so ChatGPT-Launch, man da dann nach dem Bundeskanzler der Bundesrepublik gefragt hat, dann war die Chance hoch, dass die Antwort falsch war.
Genau, das ist eine Schwierigkeit, weil diese Trainingsdaten werden iterativ mit jedem Sprachmodell aktualisiert. Und wenn man da zum Beispiel nach sehr aktuellen Sachen fragt, aktuellen Ereignissen zum Beispiel, dann kann das reine Sprachmodell diese Antwort nicht geben oder gibt veraltete Antworten oder halluziniert. Und dann muss man eben nochmal überprüfen. In den meisten Fällen kriegt man es ja gar nicht mit, wenn halluziniert wird. So, und da ist genau der Unterschied jetzt zu dem, wenn ein KI-Chatbot zum Beispiel genutzt wird. Ein KI-Chatbot basiert auf dem Sprachmodell, aber hat auch noch die Möglichkeit, wenn zum Beispiel ein Prompt eingegeben wird, der einen bestimmten aktuellen Bezug hat, also wie ist das Wetter heute in Hamburg zum Beispiel, dann kann die Trainingsdaten können das nicht beantworten, aber dann kann der KI-Chatbot ein sogenanntes Grounding durchführen. Grounding heißt, es durchsucht das Web, zum Beispiel die organischen Suchergebnisse von den Suchmaschinen, worauf der Chatbot zugreift. Bei den Google-Produkten ist es natürlich der Google-Index. Und dann kann das System Antworten geben, die auch Verlinkungen haben, zum Beispiel. Wenn eine Antwort nur aus den Trainingsdaten generiert wird, kann man nur Erwähnungen bekommen. Wenn es auf Trainingsdaten plus Websuche, dann kann man auch Verlinkungen bekommen. So, und aus Marketing-Sicht sind die Prompts, die diese Websuche triggern oder das Grounding, wie man es auch nennt, natürlich relevanter, weil dann hat man nicht nur die Möglichkeit, erwähnt zu werden, sondern auch eine Verlinkung zu bekommen. Und das sind schon mal so grundlegende Unterschiede zwischen dem, wie funktioniert eine Suchmaschine und wie funktionieren die KI-Systeme. Es gibt auch noch KI-Systeme, die Suchmaschinen sind, die sich dann basierend mit den Sprachmodellen die Inhalte zusammenfassen lassen. Mhm. Zum Beispiel AI Overviews oder der AI Mode von Google. Die greifen auf den organischen Webindex zurück und fassen dann die Ergebnisse zusammen mit einem LLM.
Jetzt habe ich zum Beispiel bei ChatGPT oder Claude, dann kriege ich eine Antwort und dann kriege ich so eine Linkliste. Da sind 20 unterschiedliche Links drin. Was bringt mir das denn also ich frage jetzt mal bewusst provokativ, was bringt mir das denn, in dieser Liste zu sein?
Also wahrscheinlich wenig Traffic, das müssen wir leider sagen. Also das ist das, was Studien ja auch ergeben. Der Geo als Kanal zieht nicht zwingend darauf ab, dass wir Traffic für unsere eigene Webseite generieren. Okay,
also das Ziel sollte nicht sein, dass der User dann aus dieser Linkliste genau auf den Link klickt und dann darüber quasi klassisch wie in der alten Welt durch die Suche auf meine Seite kommt.
Das ist ein schöner Nebeneffekt, aber nicht der Hauptfokus. Okay. Hauptfokus ist.
Muss man sich da ein bisschen von verabschieden, quasi auch, dass das irgendwie einfach, also ich glaube, viele haben ja beobachtet, dass durch KI-Systeme jetzt SEO-Traffic auch abnimmt. Kommt dieser Traffic jemals wieder oder muss man sich von dem verabschieden?
Ja, das ist eine schwere Frage. Also messbar geht Traffic verloren, also SEO-Traffic verloren durch die AI-Overviews. Das wissen wir ziemlich genau. Mhm. Also da gibt es auch jetzt aktuelle Studien, zum Beispiel von Sistrix, die sagen können, bei zum Beispiel 20% der Keywords gibt es AI-Overviews. Das bedeutet automatisch, dass die CTR der organischen Suchergebnisse, also der 10 blauen Links, sich verschlechtert, teilweise dramatisch verschlechtert. Ich glaube, ich habe Zahlen im Kopf. Es waren, wenn kein AI-Overview ist, dann sind 27% auf der Position 1, klicken noch auf das organische Suchergebnis. Wenn ein AI-Overview darüber ist, sind es nur noch 11%.
Okay, also
Verlust von so 60% wahrscheinlich. Und da geht messbar Traffic verloren. Das können wir nachweisen. Und solange die AI-Overviews in der Form, wie sie existieren, in den Ergebnissen bleiben, ist meine Prognose, dass der Traffic nicht wieder zurückkommen wird.
Das ist natürlich massiv und man kann, glaube ich, schon erkennen, was die Herausforderung dann auch ist. Ich würde gern auch nochmal, du hast es schon eben, finde ich, sehr schön geschildert, wie sozusagen diese Chatbots, die ja anders sind als die LLMs an sich, weil sie eben über Grounding verfügen, weil sie über unterschiedliche Tools verfügen, mit denen sie den Kontext anreichern können, dann letztendlich genau ein Stück weit auch das neue Gateway werden, um ja sichtbar zu werden. Vielleicht können wir das noch mal etwas weiter auseinander friemeln, was das eigentlich genau heißt. Also ist es dann, kann man sich das so vorstellen, wie dass die KI eigentlich dann ja das Gleiche macht wie der Mensch vorher in der Suche, bloß dann sozusagen quasi das nochmal zusammenfasst? Oder wie funktioniert das sozusagen? Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Worte mehr zu sagen. Was passiert da eigentlich unter der Haube? Weil ich glaube, das ist für viele User gar nicht ersichtlich. Also viele sehen das ja gar nicht. Die kriegen dann die Antwort, die kriegen vielleicht die Linkliste. Aber was passiert da eigentlich genau? Ist das eigentlich nur, dass ChatGPT auch mal googelt? Oder wie funktioniert das?
Ja, es ist eine Mixform. Hängt immer vom Prompt ab, was da genau passiert. Aber du kannst es dir ganz grob so vorstellen. Jetzt kommen ein paar Fachbegriffe gleich. Also der Prompt wird eingegeben und das KI-System, ChatGPT sagen wir mal in dem Fall, entscheidet, um für diesen Prompt eine gute Antwort zu generieren, habe ich in meinen Trainingsdaten da alle Informationen, bewertet das. Wenn es sagt, ja, ich habe alle Daten, dann wird rein auf den Trainingsdaten eine Antwort generiert. Das kann man sehr gut für, was fällt mir denn jetzt gerade ein, so informationale Fragen machen. Wer ist 2014 Weltmeister geworden im Fußball? Ich weiß nicht, ob da eine Weltmeisterschaft war.
Fragst du mich was?
Gehen wir einfach davon aus.
2006 war auf jeden Fall Weltmeisterschaft. Dann 2010 und dann 2014, ja? Richtig.
Ja.
Also,
super. Ja, dann stimmen. Wären die Trainingsdaten also da und richtig. Und dann könnte das KI-System nur auf den Trainingsdaten die Antwort erstellen. Das ist aber nicht immer so. Oft entscheidet das KI-System, ich habe gar nicht genug Daten, um jetzt eine gute Antwort zu generieren. Und dann fängt ein Prozess an. Es findet ein sogenannter Query-Fan-Out statt. Das heißt, der Prompt wird in viele verschiedene Subqueries oder Unterfragen aufgegliedert. Also, wer war 2014 Weltmeister? Dann kann man darum fragen, wo war die Weltmeisterschaft? Wer hat überhaupt gespielt im Finale? Solche Unterfragen generiert sich das System und fängt dann basierend auf den Fragen an, eine Suche in einer Suchmaschine zu
tätigen.
Für
jede dieser einzelnen Queries wird dann quasi eine Suche abgefeuert.
Ja.
Werbung.
Stell dir vor, du wachst auf, du bist 80, du fühlst dich wie 55. Keine Schmerzen, die dich ausbremsen, kein Körper, der sich schwer anfühlt, sondern Energie, Klarheit, Lebensfreude. Klingt unrealistisch?
Das ist es nicht, denn die Wissenschaft hat begonnen, Alter neu zu verstehen. Nicht als Schicksal, sondern als Prozess. Und Prozesse kann man beeinflussen. Schlaf, Ernährung, Bewegung und Stress. Aber auch Gene, Epigenetik und Biomarker. Sie alle beeinflussen unser Leben.
Die Frage ist nun, inwieweit können wir sie beeinflussen?
Genau darum geht es in Länger Leben, der Podcast über die eine entscheidende Frage. Wie können wir so gesund wie möglich leben und das so lange wie möglich? Nicht irgendwann, sondern jetzt.
Ich bin Natalia Fischer, Gesundheitsjournalistin bei der Funke Zentralredaktion und neugierig auf das, was Felix alles zu dem Thema weiß.
Und ich bin Dr. Felix Bertram, Arzt und Longevity-Experte. Denn die Wahrheit ist, viele Menschen leben nicht wirklich bis zum Ende ihres Lebens, sie überstehen es. Und das muss nicht sein.
Länger Leben, der Podcast über Longevity und echte Gesundheit. Ab jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
Wird meine Suche ver-x-facht.
Ver-x-facht, ja. Genau. Das kann natürlich auch ein Mensch machen,
ja.
Aber eine Maschine macht das wesentlich schneller, in Millisekunden.
Ja.
Und basierend auf den Fragen wird dann eben wieder die Trainingsdaten, aber zusätzlich auch die Websuche durchsucht. Und dann guckt es sich Ergebnisse an. Häufig die Ergebnisse, die dann in den organischen Rankings gut ranken, aber nicht zwangsweise nur die. Also das ist schwer nachzuvollziehen. Es gibt Tools, wo man das annähernd nachvollziehen kann, welche Queries sich aufgeteilt haben und dann auch welche Webseiten dort durchsucht werden. Diese Webseiten werden sich dann angeschaut und KI-Systeme funktionieren da wieder ein bisschen anders als Suchmaschinen, die jetzt zum Beispiel den Text in einer Gesamtheit bewerten von einer Webseite, die jetzt herangezogen wird bei der Antwortgenerierung. Sie gucken sich sogenannte Chunks an. Mhm. Also sie gucken sich wirklich Stück für Stück Datenblöcke an, sehr maschinell, ist ja auch eine Maschine, und bewerten dann einzelne Chunks und sagen, dieser Chunk, also dieser Text, diese Textpassage ist relevant für die Frage, um die es jetzt gerade geht, die nehme ich mit. Mhm. Und zieht sich so das Wissen zusammen und guckt dann auch, welche Quellen werden da vielleicht noch angegeben und am Ende baut es sich eine Antwort zusammen. Und einige von den Quellen, die benutzt wurden für die Antwortgenerierung, werden dann auch verlinkt. Nicht alle, einige davon. Mhm. Ja, und so funktioniert es aus einer technischen Sicht.
Ich finde es super faszinierend und eigentlich ja auch, glaube ich, total toll aus Nutzerperspektive, weil das ist ja eine Superpower, wenn 10-mal für einen gesucht wird, anstatt man müsste 10-mal selber suchen. Ja. Jetzt haben wir natürlich aber die Komplexität, dass im SEO klassischerweise wir einen Suchbegriff eingegeben haben und wir haben eine Antwort bekommen, die war relativ gleichförmig, egal ob du die eingegeben hast oder ich die eingegeben habe, ähnliches. Jetzt so, wie du es beschreibst, ist der Prozess ja sehr komplex. Das heißt, wir haben diese Chunks, die sind dann aus diesen unterschiedlichen Subqueries, kommen die heraus, werden in den Prompt oder in den Kontext von diesem LLM gepackt, was dann die Antwort für mich als User wieder generiert. Und das kann ja quasi Dinge mit den Informationen tun, die relativ schwer vorherzusagen sind. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, ich möchte ja irgendwie möglichst das beeinflussen aus Marketing-Sicht jetzt, ne? Wenn der User stellt eine Frage nach dem besten Staubsauger oder einem Handyvertrag oder ähnlichem. Und jetzt kriegt das LLM diese unterschiedlichen Suchergebnisse, aber das muss ja nicht zwangsläufig dann sozusagen den Text immer gleich behandeln oder ähnliches, ja. Also wie viel glaubst du, ist da quasi an Unklarheit oder sozusagen aus so einem unberechenbaren Anteil in diesem System und wie viel ist vielleicht auch sind nur Fragen, die wir bisher noch nicht geklärt haben, aber am Ende dann doch wieder ein Stück weit deterministisch da drin sind?
Ich bin mir nicht ganz sicher, worauf du hinaus willst. Es ist, also ich würde das jetzt nochmal so beschreiben, wie die Anfangsfrage war, mit wer ist die Geo-Expertin?
Okay, ja.
Ja, also die Antworten sind sehr individuell.
Ja.
Das, weil wir wissen, es kann, wenn ich den gleichen Prompt mehrfach eingebe, können andere Subqueries entstehen und andere Quellen berücksichtigt werden. Ja. Dadurch gibt es automatisch eine andere Antwort.
Ja. Also ich glaube, meine Frage ist eher die, also wir kennen das ja alle, wenn wir jetzt mit einer KI einen Prompt absetzen und jetzt stelle ich mir vor, dieser Prompt ist halt sehr, sehr lang, weil er hat die gesamten Suchergebnisse von, sagen wir mal, 10 Subqueries da drin, wo 20 Links ausgelesen wurden und in denen stehen sozusagen unterschiedliche Informationen. Dann ist sozusagen die Frage, was dieses LLM nachher als Antwort formuliert und wie vielleicht die Informationen, die in meinem Blog, die Teil von diesem sehr, sehr langen Prompt am Ende waren, nur ein kleiner Bestandteil. Ich kann gar nicht genau wissen, das ist die Frage. Mhm. Kann ich es genauer spezifizieren oder ist da nicht sozusagen eine große Unklarheit drin, weil letztendlich, sozusagen der Zusammenhang zwischen einzelnen Wortbestandteilen innerhalb eines Prompts und dem, was das LLM als Output gibt, durch sozusagen die Komplexität der LLMs mit ihren Milliarden von Parametern, die sozusagen nicht so einfach zu verstehen sind, nicht so groß, dass wir am Ende ja so ein bisschen im Dunkeln sozusagen raten.
Ja, klar, ja. Das ist es. Ja, also wir wissen nicht, was jetzt genau von unserer Webseite genutzt wurde für die Antwortgenerierung. Mhm. Wenn wir zitiert werden, wird das ja auch immer nur bei einem kleinen Absatz sein. Aber wir wissen nicht, was berücksichtigt wurde, um die Antwort zu generieren. Mhm.
Und das macht es ja schon schwer dann, wenn man Geo macht, oder?
Ja, absolut, ja. Okay. Also.
Genau. Also ich glaube, die Komplexität ist da. Vielleicht können wir ein bisschen auch noch darauf schauen, was kann man sozusagen, was sind ein paar Hacks, die man irgendwie mitnehmen kann. Die habt ihr ja bestimmt auch schon rausgefunden.
Ja.
Vielleicht habt ihr auch mal damit experimentiert, wie man so ein KI-System eigentlich überlisten kann.
Überlisten kann. Ja, also es gibt verschiedene Maßnahmen, also generell, vielleicht kommen wir gleich zu dem, wie man es überlisten kann, weil da gibt es ein paar Sachen, die man machen kann. Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, was ich empfehlen würde zu tun. Also, es ist nicht so besonders unterschiedlich zu dem, was wir im SEO machen, zum Teil aber schon unterschiedlich. Also, ich gehe mal die verschiedenen Aufgabenbereiche durch. Wenn man Geo macht, muss man sich als allererstes mit der Strategie befassen. Du musst ja wissen, erstens hatten wir schon, ist das überhaupt eine Disziplin, ein Marketingkanal, der relevant ist für mich? Das muss man schaffen, auf irgendeine Art und Weise für sich beantworten zu können. Wenn man Geo machen möchte, muss man sich verschiedene strategische Fragen stellen, ob es rechtliche Hintergründe gibt, ob es irgendwelche technischen Hürden gibt und so weiter. Nehmen wir an, aber das passt alles. Dann fängt es an mit einer Prompt- und Content-Strategie. Das ist die Basis, was wir haben müssen, weil wir wollen ja am Ende eine Erfolgsmessung machen. Und dann müssen wir wissen, für welche Prompts wollen wir denn überhaupt eine Erwähnung oder eine Zitierung generieren. Also muss ich Prompts definieren. Und daraus leite ich dann einen Maßnahmenplan ab, was zum Beispiel Content betrifft. Beim Content geht es darum, dass man zum Beispiel jetzt ganz grob gesagt einmal, da geht es um die Struktur von Content. Ich habe es vorhin gesagt, die Systeme denken in Chunks und nicht in Gesamttexten. Das heißt, man muss den Text sehr gut strukturieren und jeden Gedankengang, jedes Thema in einem einzelnen Datenblock abdecken. Die können Übergänge untereinander haben, sich herleiten, aber das ist wichtig. Überschriften, Strukturen sind wichtig. Tabellen als Unterstützung, Bullet Points als Unterstützung, das ist alles immer noch wichtig für SEO genau wie für Geo. Und dann geht es aber auch darum, dass wir ja im Idealfall Texte schreiben wollen, die zitierwürdig sind. Das kann man dann machen, das kann man gut machen, wenn man es schafft, eigene Daten zum Beispiel in die Texte einzubinden. Also Daten, die nur ich selber habe. Denn alles, was nicht in den Trainingsdaten ist, muss ja zitiert werden. Was die KI nicht weiß, muss sie zitieren. Und Fakten, Daten, Zitate oder in Sätzen denken, die gut zitierwürdig sein können. Da geht es eben um den Content. Wir müssen aus technischer Sicht nochmal gucken, dass die KI-Systeme die Inhalte von uns überhaupt crawlen, also aufrufen dürfen. Mhm. Ja, da gibt es ja auch Maßnahmen, dass man sagen kann, ich möchte gar nicht, dass meine Inhalte berücksichtigt werden bei der Antwortgenerierung. Das kann man verbieten. Oder man kann es zulassen. Es ist auch eine Entscheidung, die man für sich treffen muss. Mhm. Man muss sich dann nur bewusst sein, wenn ich verbiete, dass meine Inhalte durchsucht werden, kann ich nicht zitiert werden. Ich kann zwar erwähnt werden, aber ich kann nicht zitiert werden. Das ist dann der Trade-off, den man hat. Mhm. Und dann ein großer Bereich im Geo ist das Ganze, was außerhalb der eigenen Webseite passiert. Also wir haben jetzt von Content gesprochen auf der eigenen Webseite. Dann geht es aber auch noch darum, dass wir Autorität für unsere Marke aufbauen müssen. Und das machen wir, indem andere über uns berichten. Also Publisher zum Beispiel, Magazine, Blogs, aber auch Bewertungsplattformen oder Review-Plattformen und YouTube, LinkedIn, überall. Alle Plattformen extern, die über uns schreiben und im besten Fall immer mit einer konsistenten Markenbotschaft. Das ist gut, damit die KI-Systeme wissen, wer ist das? Wofür stehen die? In welchem Kontext möchten die zitiert und erwähnt werden?
Hat sich das aus deiner Sicht verändert zwischen sozusagen SEO und Geo, dass quasi diese Relevanz von, von Content, der nicht auf der eigenen Seite ist, sich jetzt verstärkt hat?
Ja. Also wir haben erstens einen viel größere Möglichkeiten im Off-Page-Bereich. Also Off-Page heißt das alles, was außerhalb der eigenen Webseite ist. Weil im SEO haben wir uns zuletzt durch auch das Regelwerk, was ja Google aufgestellt hat, sehr stark darauf fokussiert, starke Quellen, autoritäre Quellen, hauptsächlich von Publishern zu generieren mit einem Backlink. Das sind die Ziele im SEO. Jetzt geht es aber nicht mehr darum, dass wir überhaupt eine Verlinkung brauchen. Der Link ist im GEO relativ wenig wert im Verhältnis. Jetzt geht es darum, dass wir Erwähnungen haben. Und diese Erwähnungen können aber überall sein. Weil wenn du nur erwähnt werden willst, hast du einfach sehr viele Möglichkeiten, wo du das machen kannst. Teilweise hast du selber Zugriff auf diese Plattform. Wenn du jetzt, was fällt mir denn mal ein? Ja, deine eigenen LinkedIn-Profile natürlich und so weiter, Social-Media-Profile. Aber es gibt ja auch Branchenverzeichnisse zum Beispiel. Mhm. Im SEO hat da sich Jahrzehnte keiner mehr drum gekümmert. Heutzutage ist es wichtig, weil in den Branchenverzeichnissen, wenn du dich dort einträgst als Unternehmen, immer mit der gleichen Markenbotschaft. Also du musst immer das Gleiche über dich sagen, damit der KI klar wird, aha, das ist es. Das ist, dieses Unternehmen steht genau dafür. Mhm. Da hast du einfach sehr viele Möglichkeiten, die auch schon relativ gut Wirkung zeigen. Mhm. Ja.
Und wie schafft man das, so richtig präsent zu werden als Marke?
In dem
KI-Chatbot. Also was wäre sozusagen, wie würdest du sagen, wie macht man das am optimalsten? Was ist vielleicht irgendwas? Also wir haben jetzt, du hast, glaube ich, sehr schön beschrieben, einen Maßnahmenkatalog. Mhm. Vielleicht kannst du es ja noch einmal an einem Beispiel illustrieren. Also
Schritt für Schritt nochmal?
Ja. Ja. Also sagen wir, ich bin jetzt ein Produkt oder ähnliches. Wie muss ich mein Content sozusagen gestalten? Was muss da reinkommen? Muss ich auch, es geht ja vielleicht auch, ich will sichtbar sein, aber worum geht es dann eigentlich noch? Also vielleicht können wir das noch ein bisschen mehr einordnen. Muss ich mich besonders beschreiben? Also kann ich gestalten, wie ich wahrgenommen werde? Mhm. Oder auch in welchem Kontext ich dann ja vielleicht erscheine? Ne? Also weil es ist ja schon andersartig, in so einem Chatbot dann über die Marke gesprochen wird, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also man kann im GEO durch den Content, den man schafft, beeinflussen, wie eine Marke über mich spricht.
Ja.
Das nennt sich dann das Sentiment. Also das ist neben den Erwähnungen und Zitierungen, was ich vorhin schon gesagt habe, ein drittes Ziel, was wir mit GEO verfolgen wollen. Also wir wollen erwähnt und zitiert werden und wir wollen auch positiv genannt werden im Idealfall. Mhm. Also wir möchten, dass die KI-Systeme gut über uns sprechen und so, wie wir es eben orchestrieren, über uns sprechen. Mhm. Und das geht mit Content nicht nur auf der eigenen Webseite, sondern auch auf externen Quellen, indem man zum Beispiel, da gibt es verschiedene Maßnahmen, dann Digital PR ist so eine Maßnahme, die man da eben gut nutzen kann. Es ist eine Hybridmaßnahme zwischen dem Text auf der eigenen Webseite und externen Quellen. Also da erschafft man einen Text oder eine Art Content, der, so wie ich vorhin schon gesagt habe, sehr unique ist, einzigartig ist, der Daten und Fakten hat im idealerweise, also schwer replizierbare Inhalte für die KI-Systeme, schaffst du auf deiner eigenen Webseite und die Inhalte teilst du dann, sodass Publisher oder Magazine oder wer auch immer über dich berichtet. Und dadurch hast du ein großes, eine große Kampagne, wo du eben eine Markenbotschaft über dich oder eine Botschaft über dich dann platzieren kannst.
Okay. Vielleicht gehen wir auch noch ein letztes Mal noch auf die Eingangsfrage zurück. Mhm. Wenn wir jetzt sicherstellen wollen, dass ChatGPT und Claude sagen, Magdalena Müß ist die weltweit größte und beste Expertin für GEO. Mhm. Und du würdest sozusagen mal alle deine ethischen und moralischen Dinge über Bord werfen. Wie würdest du die KI überlisten, dass sie genau das sagt?
Ja, okay. Wir sind jetzt im sogenannten Gray- und Black-Hat-Bereich. Wäre das, also im Marketing-Sprech sagt man das zu Maßnahmen, die nicht ganz...
Bitte nicht nachmachen.
Genau.
Genau.
Ja, genau
das ist nur sozusagen für Demonstrationszwecke,
nur für
Demonstrationszwecke. Wir sprechen.
Wir haben auch ein paar andere Tests dazu gemacht, kann ich gleich gerne auch nochmal berichten. Also ich würde, was aktuell noch sehr wichtig ist in den KI-Systemen, ist Aktualität. Also wir sehen, wenn Texte neu erscheinen, werden sie sehr schnell zitiert, wenn sie auf den richtigen Quellen sind. Wenn ich jetzt die KI-Antworten manipulieren möchte und mich überall als beste Geo-Expertin platzieren würde, würde ich gucken, dass ich ein sogenanntes Listicle erstelle. Also
das ist ein Listicle?
Das sind Texte, wo man eine Bewertung macht. Also man sagt hier Thema Geo-Experten in Deutschland, dann würde ich sagen, das sind die Top 10 Expertinnen und ich bin immer auf 1. Na klar,
komischerweise,
ich bin ja die Beste. Mhm. Ja? Und dann nehme ich noch andere Personen, vielleicht auch nicht die wirklich guten Expertinnen mit auf, sondern ich nehme dann welche, die zwar über das Thema reden, aber vielleicht in der Öffentlichkeit noch nicht so bekannt sind, die wenig Autorität schon zu dem Thema haben, sodass klar ist, wenn die KI-Systeme sich diese Listen angucken, finden sie sehr viel zu mir, also muss das ja stimmen. Mhm. Ja, da ist sie die Beste. Und diese Art von Texten würde ich erstellen und auf einer bestimmten Anzahl an Plattformen veröffentlichen und hätte dann wahrscheinlich, zumindest kurzfristig, das Ergebnis, dass ich als Expertin anerkannt werde.
Und es scheint ziemlich gut zu funktionieren. Ich habe auch mal gehört, dass quasi in diesem Query-Fanout, wie du eben auch beschrieben hast, ja auch dann oft noch so ein Query-Reformulation stattfindet, also ein bisschen so umformuliert wird. Und da irgendwie schon so eine Affinität für eben so Listicles dann zu sehen ist.
Ja.
Wahrscheinlich, weil der Nutzer natürlich auch genau das von der KI irgendwie möchte, so eine Einordnung. Und
also ja, ganz oder? Genau weiß ich es nicht. Ich glaube, es spielen so zwei Sachen mit rein. Erstmal Aktualität, wenn man wenn man davon mehrere Inhalte oder mehrere Listicles platziert und dann, die werden sofort aufgegriffen von den KI-Systemen. Also man sieht es gut, wenn man ein Tracking dazu aufsetzt, dass sie am nächsten Tag haben die schon, die Zitierung, sofort.
Okay, okay.
Also es geht instant.
Okay, also veröffentlichst heute und morgen kannst du potenziell da.
Genau, es geht sehr, sehr schnell. Sein, ja. Also neue Inhalte werden von den KI-Systemen aktuell auf jeden Fall präferiert. Und das ist zum Beispiel wieder anders als im SEO, wo man sich ja den Trust erst aufbaut. Ne? Nach und nach, du musst warten, du musst geduldig sein. Das ist hier anders. Und dann hat es, glaube ich, damit zu tun, dass wir ja immer wieder dran denken müssen, die Ergebnisse, die KI-Systeme sind basieren auf Wahrscheinlichkeit. Na, wenn du jetzt einfach 10-mal hast, das ist die Nummer 1, dann ist das ja nur rein logisch, dass das die einzige Möglichkeit ist, die man nennen kann. Weil sie machen ja keine Bewertung dahinter. Die prüfen nicht, stimmt das wirklich? Und das ist das, was ja aktuell auch noch ein bisschen gefährlich sein kann an den Ergebnissen. Vielleicht nenne ich es jetzt an der Stelle, wir haben ja auch andere Tests gemacht.
Okay,
Live, also das habe ich jetzt nicht getestet, was ich gerade erzählt habe. Wir haben vor ein paar Wochen einen Test bei Klarneo gemacht. Wir haben uns eine eigene Matcha-Marke ausgedacht. Also mein Geschäftsführerkollege heißt Matthäus und wir haben ein fiktives Produkt entworfen, Matcha-Theus. Und wir haben genau das gemacht, was ich gerade erzählt habe, mit minimalem Aufwand. Wir haben keine Webseite angelegt. Dieses Produkt existiert nicht. Nirgendwo wurde vorher über Matcha-Theus berichtet. Nirgendwo. Wir haben einfach 3 Listicles erstellt. Diese 3 Listicles haben wir auf Plattformen veröffentlicht. Ich bin der Meinung, teilweise waren es auch Advertorials, also eingekaufter Content, bezahlter Content. Und wir haben gesehen.
Werbung.
Bonprix wird 40 und das feiern wir mit...
What? 40? Wie kann das denn schon sein? Wie geht es jetzt weiter?
Ganz klar! Wir feiern das und 4 Jahrzehnte immer genau deinen Style. Feiere mit und sichere dir viele tolle Goodies, Rabatte und noch mehr. Jetzt auf bonprix.de und in der Bonprix-App.
Werbung Ende.
Dass sofort am nächsten Tag in diversen KI-Systemen Matcha-Theus auf einmal als eine Premium-Matcha-Marke genannt wurde, die jeder unbedingt kaufen sollte. Obwohl es dieses Produkt nicht gibt. Und das ist natürlich etwas, was gerade schnell zu gutem Erfolg führen kann, absolut. Aber auf jeden Fall Grauzone ist, wir würden es nicht empfehlen, wenn man ein seriöses Unternehmen führt, sollte man das nicht machen. Weil es haben schon, OpenAI ist es in dem Fall, glaube ich, hat schon angekündigt, dass sie dagegen vorgehen möchten. Es ist noch nicht passiert, es funktioniert immer noch, aber sie haben es immerhin schon mal erkannt, dass es ein Problem sein kann, dass sie da ein Regelwerk aufbauen müssen.
Mhm. Spannend. Also spannend erstmal überhaupt, dass es funktioniert und so einfach es möglich ist, da einfach reinzukommen. Ja. Genau, also wir haben schon den Disclaimer ausgerollt. Ich würde trotzdem gern noch ein bisschen darüber sprechen, was es auch aus deiner Sicht für Implikationen hat. Weil, versetzen wir uns mal wieder in die Nutzerperspektive, ich habe ja wirklich vielleicht ein Bedürfnis, den besten Matcha zu finden. Mhm. Und wenn das so, ich sage mal in Anführungsstrichen, leicht ist, mir vorzugaukeln, was denn der beste Matcha-Tee sei, dann ist das ja schon ein Problem. Also es ist ja sozusagen für viele ein Problem, die da beteiligt sind, OpenAI anscheinend, ne, aber berechtigtes Interesse, weil oft ist es ja so, so ein Phänomen tritt auf und dem User ist es vielleicht noch nicht genau bewusst, aber irgendwann sozusagen leidet das Nutzererlebnis dann auch darunter, dass es vielleicht ja auch nicht stimmt, sondern dass man da an der Nase herumgeführt wird. Und klassischerweise hat man dann ja schon so autoritative, also Stimmen, die irgendwie eine Autorität besitzen und vertrauenswürdig sind.
Ja.
Aus meiner Sicht fehlen die komplett in diesem ganzen System, oder?
Fehlen sie? Ja, gute Frage.
Also, weil, wie einfach ist es? Also, ich kann ja quasi, ich kann wahrscheinlich sogar eine Website oder noch 5 fiktive Blogs erstellen.
Ja.
Irgendwas behaupten, irgendwelche Listen erstellen und sagen, das ist das Beste auf der Welt.
Ja.
Und lande in dem Suchergebnis. Und in der klassischen Suche, wie du es eben ja auch gesagt hast, musste das sozusagen, musste man sich das aufbauen.
Ja. Aber was wir jetzt haben, ist ja, dass wir eine dialogbasierte Suche haben. Und dadurch kannst du diese Vertrauensprobleme auflösen.
Okay.
Weil jetzt wird mir meinetwegen, also derjenige, der den Prompt eingegeben hat, kann ja auch Rückfragen stellen. Mhm. Und wenn wir wieder zu dem Matcha-Teos-Case kommen, ist da der Punkt gewesen, wo es den Systemen dann auffällt. Also man fragt erstmal, was ist die beste Matcha-Marke, und dann kommt diese Liste. Wenn man dann aufhören würde, dann stimme ich dir zu, wenn man alles, was man dann als Antwort vorgeschlagen bekommt, sofort ungeprüft als wahrnimmt, dann gibt es ein Autoritätsproblem. Aber du hast ja in den KI-Systemen die Möglichkeit nachzufragen und zu sagen, hey, okay, du empfiehlst mir jetzt Matcha Teos, gib mir doch mal bitte die letzten 3 Produktbewertungen. Existieren nicht, weil das Produkt nicht existiert. Mhm. Oder sag mir doch mal, wo ich den überhaupt kaufen kann.
Richtig.
Kann es nicht beantworten, weil man kann es nicht kaufen. Und dadurch würdest du auf jeden Fall herausfinden, was stimmt und was nicht, oder kannst du zumindest noch mal tiefer graben.
Klar, also genau. Also ich für euren Case ist das sozusagen als Experiment natürlich jetzt irrelevant, aber es könnte ja auch sein, dass es dieses Produkt dann gibt, aber das Produkt ist eigentlich nicht gut. Ja. Also nicht umsonst gibt es ja zum Beispiel Stiftung Warentest oder ähnliche Testvergleichsportale, im Test zum Beispiel auch, die unabhängig dann Produkte testen und ja auch eine Form von Listicle erstellen, was aber dann natürlich sozusagen einen höheren Anspruch hat an Richtigkeit. Und ich sehe da schon ein Problem letztendlich, was sicherlich sich verändern wird. Also da würde ich schon denken.
Ich gehe auch davon aus. Also das Regelwerk wird kommen.
Ja.
Das haben wir von Google gelernt. Da gab es auch, am Anfang war der Wilde Westen und alles war möglich. Wirklich einfache Sachen. Es war ja relativ einfach, dort gut zu ranken. Und dann hat das System und der Algorithmus hat verstanden, was ist Manipulation, was ist Spam, wie kann man dagegen vorgehen. Und ich gehe davon aus, dass das in den KI-Systemen auch passiert.
Ich würde noch gerne noch mal ein weiteres Thema mit dazu nehmen. Das haben wir jetzt ein bisschen gestriffen, auch schon in dem Beispiel. Und zwar würde mich noch interessieren, was du glaubst, was für Typen von Content man eigentlich produzieren muss und wie man das eigentlich heute am besten macht. Du hast eben schon Listicles gesagt. Ich glaube, viele haben mit KI auch sozusagen die große Versuchung gesehen, dass man große Teile dessen, was eben auch klassischerweise für SEO zumindest auch immer notwendig war, dass man nämlich Content erstellt und sozusagen auch große Mengen an Content erstellt, dass man das eben jetzt gut mit der KI machen könnte. Vielleicht fangen wir mal so an. Ist Contentmenge und Masse überhaupt noch wichtig bei SEO?
Jein.
Okay.
Also es gibt aktuelle Studien, die haben gezeigt, dass je kürzer der Text ist und je präziser formuliert, umso besser funktioniert er in SEO. Also ist wieder die gleiche Logik, Chunks. Ne?
Ja.
Kurz, datenbasiert, strukturiert. Aber hier haben wir ja den Konflikt zwischen den beiden Kanälen wieder. Für SEO brauchen wir längere Texte, mehr erklärende Texte, Hintergrundwissen, Datenbasis und so weiter. Wir haben aber nur einen Text, der beide Kanäle bedienen muss. Und da gibt es einen bestimmten Konflikt zwischen den beiden. Und da muss man dann einen Mittelweg finden. Wenn ich rein aus für Suchmaschinen, rein für KI-Systeme denke, würde ich sagen, reichen Stichpunkte.
Okay. Hm.
Ja, mit den wichtigsten Fakten, wie so eine Steckbrief oder man nennt es auch, einige in der Branche nennen es auch Grounding Pages. Das würde reichen.
Okay.
Ja, also rein für die Maschine generierter Content.
Und reicht dann quasi ein so ein Grounding-Piece oder
Pro Thema brauchst du eins. Okay. Mhm. Aber du könntest ja zum Beispiel jetzt für dich als Unternehmen so eine Page anlegen mit allen harten Fakten.
Siehst du das in der Branche, dass es quasi auch schon eine Trennung gibt von Content für Agents und Suchindizes und Content für Menschen? Oder,
der Ansatz war da, ja, die Diskussionen waren auf jeden Fall da. Ich glaube, es wird aber eine Lösung geben, die vielleicht, also eine technische Lösung, die vielleicht kommen wird, wo man einen Text im Frontend, also auf der Webseite, für den Nutzer weiterhin so gestaltet, wie Texte aktuell gestaltet sind, und mit einer bestimmten Formatierung, einem bestimmten Markdown, Texte, die gleichen Texte im Hintergrund für die Maschine umsetzen kann.
Okay.
Und die sind dann eben kurz, prägnant, knackig. Mhm. Und dann hätte man wieder eine Trennung zwischen Texte für Maschinen und Texte für Menschen. Mhm. Ob das die richtige Entwicklung ist, ich weiß es nicht, aber also ist es noch nicht festgelegt, wohin es sich entwickelt.
Wie blickst du denn generell darauf? Sollte man für diese Texte, um die zu erstellen, dann KI benutzen oder nicht? Also
Also meiner Meinung nach Texte würde ich immer die KI als Unterstützung für meine Arbeitsprozesse nutzen. Mhm. Nicht nur bei der Content-Erstellung, aber auch da. Ja, also es gibt verschiedene, ein Text entsteht ja in verschiedenen Schritten und für viele von den Schritten kann man KI als Unterstützung nehmen. Mhm. Ich persönlich glaube aber nicht, dass ein rein KI-geschriebener Text erfolgreich sein kann im GEO. Also ein Text, der nie von Menschen editiert wurde, nie geprüft wurde von Menschen. Ich glaube, wir brauchen die Menschen, um Faktenchecks zu machen, um letztes Lektorat zu machen, um vielleicht auch die typischen KI-Phrasen wieder rauszunehmen, weil daran sind Texte ja erkennbar, dass sie durch KI geschrieben wurden. Ich würde sagen, ein Großteil kann KI machen. Ich würde aber Stand heute immer einen Mensch nochmal den Feinschliff machen lassen.
Wir haben jetzt über viele Aspekte von GEO gesprochen. Wir haben auch gesehen, dass es besonders wichtig ist, um eben seine Marke dort zu positionieren, wahrnehmbar zu sein, nicht zwangsläufig, um Klicks zu generieren. Ich will noch einmal versuchen, den Bogen zur Publishing-Branche auch aufzubauen und das dort einzuordnen und vielleicht auch, ja, gerne deine Perspektive hören darauf, was du glaubst, was für Potenziale, Risiken eigentlich auch für die Publishing-Branche momentan vorhanden sind. Ich glaube, in der Branche herrscht eine große Skepsis hinsichtlich GEO und auch der Wirksamkeit und der Nützlichkeit. Gleichzeitig wird ein großes Problem darin gesehen, dass die KI-Maschinen unentgeltlich die Inhalte nutzen, die aufwendig von Journalisten geschrieben, recherchiert, erstellt wurden. Und wie du schon eben auch gesagt hast, der Traffic, der sozusagen in der klassischen Suche garantiert war, ausbleibt. Was glaubst du, was ist noch drin für Publisher in der Welt von heute, in der digitalen Welt von heute?
Ja. Also Publisher haben es auf jeden Fall schwer. Nicht erst jetzt durch diese Neuerungen, sondern auch davor natürlich schon durch viele Änderungen, die auch in den Suchergebnissen stattgefunden haben. Also ich verstehe die Skepsis natürlich. Und ich verstehe auch, dass einige Publisher sich dazu entschieden haben, KI-Systeme auszuschließen. Also zu blockieren, dass KI-Systeme die Inhalte von ihnen erfassen können und zitieren können. Habe ich sehr großes Verständnis für, weil du hast die Probleme gerade schon genannt. Ich glaube, bei Publishern wird es schwer sein, eben sowohl erwähnt als auch zitiert zu werden. Also als Marke erwähnt zu werden in den KI-Antworten. Die Inhalte, die sie bereitstellen, die werden reproduziert oder herangezogen für die Antworten, aber sie kriegen keine Credits dafür. Das ist das Problem, was ich sehe. Und deshalb glaube ich, müssen Publisher in dem Bereich gucken, ob es andere Attributionsmodelle für sie geben kann. Zum Beispiel Kooperationen mit den Betreibern von KI-Systemen einzugehen. Da gibt es ja schon erste Ansätze. Ich glaube, von Cloudflare auf jeden Fall hat da schon Ideen zumindest entwickelt, richtig, wie man es umsetzen kann. Ob die jetzt so realistisch sind, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, das wäre gut, was sich aber nicht jeder Publisher auch wahrscheinlich, nicht für jeden Publisher möglich sein wird. Mhm. Weil ein Anbieter, oder sagen wir mal so, News sind ja auch auf mehreren Plattformen verfügbar. Und ich vermute, dass Anbieter von KI-Systemen dann mit größeren Publishern Kooperationen eingehen und vielleicht mit kleineren dann nicht. Ist aber auch nur meine Vermutung, meine Prognose. Ich weiß es am Ende nicht, was dabei rumkommt. Ich glaube, was auch gut sein oder womit Publisher sich beschäftigen müssten, wäre, ob es noch weitere Attributionsmodelle gibt. Ich gucke jetzt mal wieder auf das, was wir im SEO vor vielen Jahren durchgemacht haben. Also, wenn wir wieder zurückkommen auf den Bereich Off-Page, Links. Artikel, in denen Links enthalten sind. Das war vor, sagen wir mal, 15 Jahren fing es an, vielleicht auch 20 Jahren, dass Publisher das als Möglichkeit für sich entdeckt haben, wie sie Geld einbringen können, Umsatz generieren können, indem sie eben Unternehmen diese Artikel verkauft haben. Und da gibt es vielleicht für KI-Systeme oder für das, was wir oder was wir brauchen, was Unternehmen brauchen, um in KI-Systemen erwähnt oder zitiert zu werden, gibt es da auch Ansätze. Weil jetzt wissen wir ja, es geht nicht mehr nur um die Erwähnung, es geht nicht nur um den Backlink, sondern es reicht ja eine Erwähnung. Mhm. Vielleicht muss man da neue Konzepte für sich erschaffen, wie man Unternehmen das bezahlen lassen kann.
Wie könnte so ein Konzept aussehen?
Tja. Das weiß ich auch noch nicht so genau.
Also ich versuche es nochmal, sozusagen in meinen Worten wiederzugeben, die Idee, die du gerade beschrieben hast. Dann schließt das eigentlich ja an was wir, worüber wir vorher gesprochen haben. Du hast gesagt, Off-Page wird immer wichtiger für Brands, dass sie eben auf möglichst unterschiedlichen Marken mit wahrscheinlich der gleichen Markenbotschaft sozusagen beschrieben werden. Vielleicht sogar in einer Form von einem Listicle. Das scheint ja sehr gut zu funktionieren. Ja. Und ist deine Idee jetzt sozusagen, dass das ein mögliches, also dass das auch ein mögliches Geschäftsmodell ist für Publisher?
Es ist etwas, worüber ich nachgedacht habe, ja. Wir haben das ja in Form von Advertorials schon. Das ist ja auch eine Content-Form, die schon existiert, wo ein Unternehmen Geld dafür bezahlt, eben Content dort platzieren zu können.
Ja.
Vielleicht muss es da aber auch noch andere Formen von geben. Es ist eine Idee.
Okay.
Vielleicht sprechen wir in einem Jahr nochmal, ob es sich durchgesetzt hat.
Ist es wirklich eine Idee oder siehst du schon Leute in
Ich sehe noch dem niemanden, Feld, der das macht. Der das nein, nein. Macht. Okay. Also vielleicht habe ich es auch nicht erkannt, dass das schon etwas ist, was umgesetzt wird. Ich glaube, es existiert noch nicht, aber ich glaube, man sollte darüber nachdenken, wenn man Publisher ist.
Okay, interessant. Ansonsten würde ich deine Einschätzung dann als relativ pessimistisch
auffassen. Stand heute, ja. Es sei denn, es ändert sich noch etwas. Die große Blackbox ist ja auch weiterhin die Erfolgsmessung. Ja, wir haben ganz am Anfang schon darüber gesprochen. Aktuell sieht es so aus, als ob wenig Traffic kommt zu den Publishern, aber auch zu anderen Unternehmen, die dort zitiert oder erwähnt werden. Da gibt es aber auch Ansätze, die man vielleicht nochmal verfolgen muss im Bereich Self-Reported Attribution. Also, dass man vielleicht nicht nur in Analytics schaut, sondern dass man auch eine Abfrage auf der Webseite macht. Haben wir zum Beispiel bei uns auch eingebunden, würde ich auch jedem empfehlen. So, how did you hear about us? Umfragen. Also du bist jetzt bei uns auf der Webseite gelandet, wie bist du denn eigentlich auf uns gekommen? Machen schon ganz viele, wenige bis niemand hat aber da zum Beispiel schon KI-Chatbots integriert. Das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, mal abzufragen, okay, mein Google Analytics sagt mir, es kommen 0,5% des Traffics kommt darüber, aber vielleicht zeigt die Umfrage ja was ganz anderes, ja, weil die Entscheidung, auf meine Seite zu kommen oder meine Seite aufzurufen, nicht zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat, als ich diese Antwort gelesen habe in den KI-Systemen, sondern sie haben sich erinnert, ah, das, da habe ich irgendwas gehört zu dieser Marke, dann tippe ich die mal direkt ein zum Beispiel oder Google direkt nach der Marke nochmal und klicke dann da drauf.
Das ist, glaube ich, ja sowieso auch noch eine ganz spannende Frage, über die wir gar nicht gesprochen haben. Was passiert eigentlich in der User Journey, nachdem man im Chatbot den Brand dann gesehen hat? Ja. Weil das ist ja sozusagen relativ schwierig dann
schwierig nachzuvollziehen,
oder?
Ja, absolut. Also da, die beste Möglichkeit ist das, was ich gerade erzählt habe, dass man den Nutzer, der dann auf der Webseite ist, einfach fragt.
Ja.
Und kannst du ja auch an verschiedenen Stellen machen. Entweder fragst du ihn direkt, vielleicht ein bisschen zu offensiv, kann man aber auch erst nach, wenn eine irgendwas getätigt wurde, ne, eine Aktion getätigt wurde, Newsletter abonniert, cool, dass du es gemacht hast, wollte ich kurz fragen, wie bist du eigentlich auf uns zu sprechen gekommen oder wie hast du uns gefunden?
Ja. Magdalena, du hast ein Buch geschrieben, das vor kurzem erschienen ist, über Geo und du hast es mir mitgebracht. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne.
Ich werde es auf jeden Fall lesen, reinschauen. Seit wann ist es erschienen?
Im Anfang März ist es erschienen.
Okay. Genau, ich kann auch keine Empfehlung aussprechen, aber ich werde es mir anschauen und es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass sozusagen du als erste Gästin tatsächlich jetzt auch dein Buch mitgebracht hast. Es war ein tolles Gespräch. Ich glaube, Geo ist eine super junge Disziplin, aber eine spannende Disziplin und etwas, was aus meiner Sicht auch nicht weggehen wird. Wir werden uns damit beschäftigen müssen, was diese neue Technologie an Herausforderungen an uns stellt, auch im Bereich Marketing, auch im Bereich, wie wir sichtbar werden können und bleiben. Und vielleicht müssen wir uns in einem Jahr nochmal treffen und über den Stand dann sprechen. Ich bin mir sicher, es wird ein anderer sein.
Ja.
Bin sehr gespannt, was bis dahin passiert. Vielen Dank für den Besuch.
Ja, sehr gerne.